Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder einmalig über PayPal. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Danke dir! Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge vom Indie Film Talk Podcast.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und unserem Podcast lauscht, denn heute freue ich mich sehr, mit euch über einen besonderen Dokumentarfilm zu sprechen. Denn wie gestaltet und porträtiert man eigentlich Geschichten von Menschen, die einem sehr nahe stehen? In Mein Vietnam von Hien Mai und Tim Ellrich geht es genau darum, als privates und berufliches Team zusammenzuarbeiten, um die eigene sehr nahe Geschichte der Familie zu erzählen. Daher freue ich mich, dass die beiden heute bei uns sind, um ihre Geschichte zu Mein Vietnam zu erzählen. Hallo Hien und Tim.
Hi.
Ja, hi. Schön, dass wir da sein dürfen.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu zweierlei, nämlich zum First Step Award, der Deutsche Nachwuchspreis, der an euch ging als bester Dokumentarfilm und auch noch abgeräumt, Gewinnerfilm des 50. Internationalen Studierendenfilmfestivals Sehsüchte in der Sektion Bester Dokumentarfilm lang vergeben. Wie fühlt ihr euch?
Vielen Dank erstmal und wir sind also super glücklich, anders kann man es gar nicht sagen.
Ja, haben uns sehr darüber gefreut, ja.
Wie hat das denn diesmal stattgefunden? Vieles findet ja jetzt wieder auch in echt statt. Wie waren die Veranstaltungen Sehsüchte bzw. First Step Award?
Genau, der First Steps Award war ja für uns in vielerlei Hinsicht irgendwie überwältigend, nachdem wir ja immer noch in einer Pandemiezeit stecken. Also genau, in Berlin waren wir dann, das war eine Vor-Ort-Veranstaltung, also eine Präsenzveranstaltung, natürlich mit Hygienekonzept. Aber nach so einer langen Zeit haben wir zum ersten Mal auch wirklich Leute getroffen. Mhm. Und es hatte wieder diesen Festival-Charakter, was man ja auch vermisst, dass man sich irgendwie connectet und Menschen wirklich einfach so ansprechen kann.
Ja, und das Sehsüchte war, da waren wir gar nicht leider, aber die Preisverleihung war dann unser Produzent Leopold Pape da und hat den Preis entgegengenommen.
Das ist toll, dass jetzt Sachen wieder stattfinden und dass ihr da auch zumindest bei den First Steps Award dabei sein konntet. Ich hoffe, dass das auch noch eine lange, lange Linie hat, dass ihr noch auf anderen wichtigen Festivals, aber auch Preisen unterwegs seid und die schön einsammeln könnt. Mir ist total hängen geblieben von der Laudatio, gerade von dem First Steps Award, heißt es am Ende so schön, Hien Mai und Tim Ellrich haben einen Film geschaffen, der lange nachklingt. Bevor es zu diesem großen Nachklingen kommt, meine Eröffnungsfrage an euch. Wie seid ihr eigentlich zum Film gekommen? Hien, wie war dein Weg zum Film?
Genau, ich bin ja keine klassisch ausgebildete Regisseurin. Ich habe ja Kunstgeschichte und Kunstpädagogik studiert, noch ganz alte Schule auf Magister in Frankfurt hier. Und habe mich aber im Studium schon immer mit dieser, ich sag vielleicht gern, hybriden Identität auch beschäftigt, quasi Vietnam, also das Land oder die Heimat. Also Vietnam ist quasi die Heimat von meinen Eltern und die ich quasi dann nur im Digitalen kennengelernt habe. Und dann aber auch Deutschland quasi als mein eigentlich Geburtsort auch. Und in diesem Leben zwischen den Stühlen habe ich mich einfach damit sehr, also ein Leben lang schon beschäftigt, wie das Gefühl ist. Und das hat angefangen im Studium erst mit ganz kleinen essayistischen Arbeiten, also so Videoarbeiten oder Audioarbeiten und auch viele grafische Arbeiten. Aber das dann quasi in so einer Narration zusammenzubringen als Film, was für mich dann den Menschen viel näher gebracht werden kann. Das ist dann im Austausch mit Tim passiert, der ja auch Regie studiert.
Genau. Tim, wie bist du zum Film gekommen? Regie studiert, aber wie kam es überhaupt zu der Entscheidung zu sagen, ich muss zu diesem Regiestudium?
Na, bei mir ist das jetzt ein sehr klarer Weg gewesen. Ich wollte es schon sehr, sehr früh. Ich habe als Kind da totale Faszination für entwickelt. Dann war ich skaten. Dann hat man ja auch viel mit Kameras zu tun und irgendwann habe ich mein Bein gebrochen und so, hatte ich dann aber die Kamera und habe mit meinen Freunden alles irgendwie gefilmt um uns herum, dann schon mit 15 im Kino angefangen zu arbeiten und ja, da war irgendwie immer schon klar, ich würde das gern machen. Dann hat es bei meiner ersten Bewerbung gar nicht geklappt. Dann bin ich nach Wien, habe da Theater, Filme, Medienwissenschaften und Philosophie studiert. Und nach dem Bachelor da habe ich mich dann nochmal ernsthaft beworben. Und dann ist es an der Filmakademie Baden-Württemberg sozusagen geklappt mit dem szenischen Regiestudium. So war mein Weg. Also ich glaube, ich wollte so richtig nie eigentlich was anderes machen. Das war immer etwas, was mich irgendwie ausgewählt hat. Also so, das war immer mein Zugang, ne?
Mit Beinbruch und viel Herzblut und du sagst ernsthaft bewerben. Ich finde, das davor klingt auch alles schon sehr ernsthaft und sehr ja einfach voll für die Sache aufgehen zu wollen. Jetzt seid ihr mit Mein Vietnam gerade unterwegs und habt da einen Film geschaffen, der eben, wie du es auch gerade schon angesprochen hast, hier finde ich diese hybride Identität ganz toll porträtiert. Wie ist es zu dem Entstehungsgedanken von Mein Vietnam gekommen? Warst du von Anfang an hier so, ja, ich würde fast sagen mutig und hast gesagt, ich öffne Tür und Tor meines tiefsten Zuhauses für die Kamera? Oder wie ist es überhaupt dazu gekommen, diesen mutigen Schritt zu gehen?
Also dokumentarisch habe ich ja in gewisser Form schon gearbeitet. Ich habe auch fotografiert und dieses Karaoke singen, was man ja auch zum Beispiel im Film sieht oder so Items, die so vielleicht in diesen, genau in diesen Haushalten auch stehen, das Hybride auch darstellen. Das habe ich alles auch schon gezeigt und da war das Bedürfnis schon immer da. Und ich glaube, erst als ich dann Tim kennengelernt habe und auch so einen Drang dazu hatte, das ihm zu erzählen und ihm nahe zu bringen und auch natürlich dann war es so, dass er auch meine Eltern kennenlernen konnte. Der Schritt hat dann dazu geführt, dass wir dann gesagt haben, ja komm, warum nicht noch einen Schritt weitergehen und das in einem Dokumentarfilm, also im bewegten Bild festzuhalten. Ja. Aber man muss vielleicht interessanterweise auch sagen, als ich so in München aufgewachsen bin, das fiel mir schon schwer, überhaupt auch Freunde und Freundinnen mit nach Hause zu nehmen. Das war schon immer ein sehr kleiner Raum, wo wir als Familie versucht haben, das auch so zu halten. Also höchstens viele andere vietnamesische Freundinnen da zu haben, das war okay. Aber das dann zu öffnen für quasi die deutschen Schulfreunde und Freundinnen, damit bin ich erst irgendwie im Studium, bin ich dann selbstbewusster geworden auch.
Tim, wie hast du das wahrgenommen, den Weg von der ersten Idee bis hin zu, wir stellen jetzt die Kamera auf und filmen, was bei den beiden zu Hause, bei den Eltern passiert?
Also ich, als ich Jens Eltern kennenlernen durfte, habe ich einfach gleich gemerkt, dass die ja auch sehr, sehr viel Zeit online verbringen und das fand ich sehr faszinierend so und dann habe ich einfach Jens auch darin bestätigt, das ist total das Thema, was darüber zu erzählen. Eben diesen Spagat zwischen den Ländern, die eben durch diesen Internetzugang irgendwie noch intensiviert wird. So. Und ich glaube auch, was sehr interessant war, die filmen sich ja eigentlich sehr viel selbst. Und damit war die Zugänglichkeit auch für die Kamera total da von denen. Also die haben die Kamera jetzt nicht störend empfunden. Und gleichzeitig haben sie uns aber auch manchmal gefragt, ja, was ist denn so interessant an uns sozusagen, ja. Aber genau das macht es ja auch so interessant, weil da ist ja ganz viel zwischen den Zeilen und in deren Leben, was ganz stellvertretend für ganz viele andere Lebensrealitäten steht.
Das fand ich total spannend, auch im Film zu sehen. Und habe mich die ganze Zeit gefragt, wie einfach oder schwierig es wohl war, die beiden davon zu überzeugen. Es klingt jetzt gerade heraus, dass die tatsächlich sich dann nicht groß dran gestört haben oder könnt ihr diesen Prozess nochmal beschreiben? Wie war das? Wie habt ihr das quasi den Eltern offenbart? Wir würden gerne einen ganzen Dokumentarfilm von euch machen.
Naja, also das war auch erstmal so, dass natürlich wir nicht wussten, dass es vielleicht ein Langfilm wird. Ja, also wir fangen erstmal an, wir machen einen Kurzfilm, wir porträtieren das erstmal und erst mit der Auseinandersetzung mit dem Material und Jens Eltern ist ja überhaupt das entstanden, dass der Film länger geworden ist sozusagen und die Ideen dazu. Also es war echt ein Prozess mit mehreren Drehblocks, wo wir gemerkt haben, okay, wow. Und so ist es dann immer mehr sozusagen größer geworden, ja.
Aber also der Prozess, wie wir das überhaupt gefragt haben, es war wirklich ganz einfach. Wir haben einfach gefragt, hey, Mama, Papa, wäre das okay, wenn wir einen Film machen? Also natürlich, dass ich mich, also ich als Tochter mich für Film und Kunst interessiere, das war natürlich schon bekannt. Und dass ich dann noch einen Freund habe, der irgendwie szenische, ne, also Regie studiert, ist dann, war so, oh ja, okay, machen wir, ja. Und könnt ihr mal ausprobieren, aber überhaupt gar nicht so, ja, macht mal. Und dann gar nicht im Wissen, wohin das so geht und was wir genau von ihnen wollen.
Aber ich glaube, hätten sie gewusst, wie aufwendig es dann irgendwann doch wird, hätten sie nicht so einfach ja gesagt. Aber so ist das ja.
Was heißt aufwendig? War es irgendwann, ihr habt ja gesagt, ihr wart jetzt öfter da, es gab mehrere Filmblöcke. Könnt ihr ungefähr umfassen, was für einen Zeitraum das in Anspruch genommen hat?
2,5 Jahre, oder?
Also Drehzeit, 2,5 Jahre und bis wir wirklich mit allem fertig geworden sind, was ja auch Übersetzungsarbeit nochmal angeht.
Und Schnitt.
Schnitt vor allem, genau. Dann hat das 4 Jahre fast gedauert.
Fast 4 Jahre, ja. Also genau. Ne, 2,5 Jahre nicht jeden Tag drehen, immer mal wieder schauen und dann vielleicht ein halbes Jahr später nochmal eine Woche Drehblock und so. Aber das hat uns dann immer mal wieder begleitet, ja.
Und nach 4 Jahren... Und so ein Film ist dann endlich fertig, also wirklich ein Marathon, den man da abgelegt hat. Und die beiden Eltern, die dann irgendwann das erste Mal diesen Film auf der Leinwand sehen oder vielleicht haben sie ihn das erste Mal privat mit euch gesehen. Wie war das? Wie hat das stattgefunden und wie haben die beiden reagiert?
Es war ja so, dass also das erste Mal wirklich zusammen das private Screening quasi dann, das haben wir tatsächlich nicht zusammen gemacht, sondern meine Eltern haben das mit meiner Schwägerin und meinem Bruder zusammen angeguckt. Und ich habe ganz lange gebraucht und auch in Absprache mit Tim, ob ich das aushalten kann. Und letztendlich habe ich mich auch dagegen entschieden, das mit ihm zusammenzuschauen. Aber das Feedback war also auch überwältigend. Ich wusste, dass sie super glücklich sind und stolz, aber die waren auch so peinlich berührt und haben dann immer so gesagt, ja, toll und ha, das habt ihr ja echt, also die konnten sich gar nicht vorstellen, dass es dann wirklich so ein Film war. Das haben, also die gucken ja selber auch keine Filme richtig. Dass das dann wirklich dann so eine Einheit war und alles für sie, wie sie ganz in einfacher Sprache, sag ich mal, sagen, einfach schön aussieht, das hat sie voll stolz gemacht. Aber eher die, wir haben uns da mit unserer, also mit meiner Schwägerin unterhalten. Und als wir einfach nur drüber gesprochen haben und sie gar nicht reden konnte am Ende, sondern nur geweint hat, da haben wir einfach gemerkt, okay, da ist uns was gelungen, was wir vielleicht vorher auch nicht vorhersehen konnten, weil sie auch, sie hat beschrieben, dass es ein unglaubliches Gefühl ist, was wir transportiert haben, dass sie ist Amerikanerin, muss man wissen, die jetzt wegen meinem Bruder nach Deutschland gezogen ist, aber auch vietnamesisch, also quasi Vietnamese American, und sie gemeint hat, das ist Wahnsinn, dass man denkt, man könnte mit der Familie Kontakt halten, per Skype und Facebook und was es alles gibt, aber im Wissen, dass man sie eigentlich nie wieder so treffen kann, wie es vorher war.
Und was ich noch ergänzen möchte, ist, dass natürlich auch so eine Konfrontation, wenn jemand sich dann, also die Eltern sich auf der Leinwand sehen und dann sozusagen darüber reflektieren, oft ist das einem auch fast viel zu nah, dass da keine ganz besondere Reaktion kommt. Ja, oft ist es ja immer mit einer gewissen Distanz und Menschen drumherum, die können viel besser reflektieren als die Person, die sich jetzt selber da sieht, sozusagen. Ja, also ich glaube, das ist, da kann man nicht zu viel von erwarten, von der Person, die sich selbst dann sieht.
Und gleichzeitig höre ich aber auch heraus, also ich hatte die ganze Zeit, als Hien auch erzählt hat, wie das war, hatte ich so ein großes, breites Schmunzeln im Gesicht, weil ich total von dem Film sehr berührt war und sehr, also man fühlte sich eigentlich so, als wenn man selber mit drinne sitzt und einerseits auch den Schmerz erfährt, der über die Distanz suggeriert wird und das, was du gerade sagtest, Tian, was deine Schwägerin dazu meinte, dass man eigentlich weiß, man wird die so nah, die Familie gar nicht mehr wieder sehen können wahrscheinlich oder es wird nicht mehr diese Nähe haben, die man versucht aufrecht zu erhalten über die verschiedenen Tools und digitalen Mittel und trotzdem alles, was dort in diesen Räumlichkeiten stattfindet, wo ihr sie porträtiert, das ist alles so sehr warmherzig und so offen und so. Trotzdem hatte ich das Gefühl, mir vorstellen zu können, wie sehr das für sie auch spannend ist, das zu sehen und wie sehr sie das, wie ihr auch sagtet, stolz macht, das zu sehen, wie das aussieht und sich anfühlt und gleichzeitig aber klar, wenn man selber Protagonist oder Protagonistin solch eines Films ist, dass man das wahrscheinlich nie so richtig wahrnehmen kann, wie sich das wohl anfühlt oder das reflektieren kann.
Total. Und als, genau, als wir das dann eben gemerkt haben und auch jetzt das, das Feedback, was jetzt vom Publikum kommt, ähnlich ausfällt, da hat das uns natürlich auch in unserer Arbeit auch bestätigt, weil oft sieht man irgendwas mit, du siehst dann Zahlen, wie viele Leute nach Deutschland geflüchtet sind oder sowas. Aber wirklich vielleicht ein universelles Gefühl, es müssen nicht Leute sein, die geflüchtet sind, aber quasi das Gefühl, irgendwie woanders eigentlich verortet zu sein und vielleicht gar nicht richtig angekommen zu sein und Menschen, die man eigentlich, mit denen man aufgewachsen ist, wirklich nie wieder so hat, wie man, wie es vorher war. Das hat, glaube ich, für sehr viele Menschen gesprochen und hat uns total berührt, dass es uns gelungen ist.
Wenn man noch mal einen Schritt zurückgeht, ihr habt gesagt, dass ihr eigentlich gedacht habt, das wird ein Kurzfilm oder auf jeden Fall hattet ihr nicht von Anfang an damit gerechnet, dass es ein Langfilm wird. Wart ihr trotzdem ab einer gewissen Stelle an einem Punkt, wo ihr ein längeres Drehbuch angelegt habt oder ein Treatment oder wie funktioniert das genau beim Drehbuch? Das finde ich immer so mit die spannendste Frage, wie man beim Drehbuch etwas vorplanen kann, wie man bei einem Dokumentarfilm etwas vorplanen kann in einem Drehbuch. War das bei euch der Fall?
Das ist super interessant, finde ich auch. Besonders wenn man aus einem szenischen Background kommt, muss man einfach auch im Prozess mit diesem Thema irgendwann auch seine Vorstellungen, seine Ideen auch manchmal über Bord werfen. Ne? Also man kommt oft von dem, was man denkt, was es ist, zu dem, was es dann wirklich ist und worum es wirklich gehen soll. Also wir hatten immer diese Ideen, wir machen was über diese Karaoke-Chatrooms und über das Leben, was sie da in diesen Chatrooms leben. Und wir haben immer mehr beim Zuhören gemerkt, oh, es geht hier eigentlich um einen Beziehungskonflikt, wo jemand zurückgehen will und der andere da bleiben. Und das hat sich dann geöffnet. Und dann muss man ja auch sagen, dieses Direct Cinema, wo keine Interviews sind, das ist ja wie so mosaikhaft. Und das dann in eine Form zu bringen, da muss man viel mehr auch im Schnitt, glaube ich, dann entscheiden, weil ja auch so Dinge passieren, die eigentlich unglaublich sind, wie dieser Sturm, der das Haus zerstört und dann eben die im Sterben liegende Tante. Das sind solche Ereignisse, die wir natürlich auch nicht geplant haben. Also es war so, wir hatten so Ansätze, die wir eigentlich alle über Bord geworfen haben, aber es war immer so der Kontext und das hat sich als rote Linie durchgezogen. Wir erzählen das Leben dieser zwei zwischen hier und deren Leben im Internet.
Das heißt, das Drehbuch hat sich wirklich erst mit diesem immer wieder hingehen auch erst entwickelt. Also an sich gab es natürlich kein richtiges Drehbuch. Wir haben sie halt begleitet in meinem Alltag und haben natürlich dann schon gesagt, ja, das würden wir gerne begleiten. Und ein Alltag strukturiert sich ja auch durch Sonnenaufgang, sage ich mal, und dann endet der Tag. Und so haben wir quasi in der Bewegung von denen im Alltag haben wir so das dann angesetzt.
Ja, du hast voll recht. Also das ist wirklich dieser wichtige Prozess ist das Drehen, das Reflektieren und Zuhören, was das Material sagt und dann diesen Impulsen weiterfolgen.
Das finde ich spannend. Wie strukturiert man das? Also ihr habt ja beide Regie geführt, Tim, du warst an der Kamera und du hast ja auch vieles von dem oder das meiste nicht verstanden, was dort gesprochen wurde. Wie strukturiert man das? Wie geht man da zusammen in die Auswertung? Also es gibt sicherlich viel an Material, das habt ihr, wenn ich richtig gehört habe, natürlich auch zwischendrin ausgewertet, reflektiert, sagtest du, Tim. Wie kann man sich das dann vorstellen? Wonach strukturiert man dann, wann gehen wir wieder hin? Oder sagt man, okay, 2 bis 3 Mal im Monat sollten wir dort sein? Oder wie plant man sich diese Drehtage?
Also tatsächlich muss man auch sagen, vielleicht auch mal interessant, weil sonst ist alles immer total wow und toll und läuft so. Natürlich, also da haben wir uns auch oft gestritten. Das ist nicht so einfach. Also erstmal dieses, eigentlich eine verrückte Aufgabe, ein Kameramann, der einfach kein Wort versteht und ich dann echt jedes einzelne Wort übersetzen muss. Es gab natürlich ein paar Stellen, die spannend aussahen, aber dann nichts dabei rauskam. Deswegen haben wir so viel Material.
Also Dokumentarfilme machen ist sowieso ein Wahnsinn. Und besonders, wenn man jedes einzelne Wort im Material erstmal untertiteln muss, um es zu verstehen. Auch unser Editor, Tobias Wilhelmer, spricht kein Vietnamesisch. Das heißt, alles, was wir gefilmt haben, hat Hien untertitelt.
Wahnsinn.
Wir haben am Anfang erst gedacht, ach nee, wir nehmen nur die vorausgewählten. Sukzessive wurde alles untertitelt, weil man alles einmal anschauen wollte und weil plötzlich etwas, was gar nicht wichtig war, zwei Menschen nebeneinander essen und nichts sagen und einer sagt einen Satz, plötzlich dann die Essenz des Films wird. Ne? Also das ist, alles ist ja auch im Kontext zueinander und Relation zu verstehen und das war Wahnsinn, weil dann auch natürlich, wir wussten so die Ereignisse, die, was Jens sagt, klare Sachen wie dieser Sturm und dann hat das ja Folge, was dann passiert, aber du musst, wann kommst du aus einer Szene raus, wann ist sie auserzählt, wo ist dann der Schnitt, wann ist der Mensch wieder bereit, ohne dass es einen Voice-Over gibt, auf ein neues Thema, was fühlt er wann, was bedeutet dieses Rauchen auf dem Balkon an der Stelle, das ist ja, deswegen sagt man, ich finde, also persönlich gesagt, ich habe im Dokumentarfilmschnitt gelernt, wie man Szene-Drehbücher überhaupt erst schreibt. Und das ist, bin ich gar nicht allein mit der Erfahrung, ich habe das auch schon mal wo gelesen, du lernst Drehbuch schreiben beim Dokumentarfilmschneiden.
Wie war das für dich, Jen, diese lange Phase? Ihr habt gesagt, ihr habt 2,5 Jahre habt ihr Material gesammelt. Gab es auch einen Punkt, du hast gerade gesagt, klar streitet man sich da auch, gab es auch einen Punkt, wo du dachtest, okay, vielleicht war das doch nicht so gut, die Tür zu öffnen. Ich gehe noch mal 3 Schritte zurück.
Ja, weil wir das ja auch wir haben ja nebenher auch immer gearbeitet. Also ich auch als Flugbegleiterin und freie Film- und Kunstwissenschaftlerin, also immer wieder so reingeschoben. Und das war auch so furchtbar belastend dann, ja, natürlich zu sagen, also diese Wohnung, die ist ja auch so klein, man hat dann so, also es ist natürlich bereichernd, so viel Zeit mit den Eltern zu verbringen, aber gleichzeitig wollen die ja auch so viel von einem dann, ne? Also das heißt, das, was ich mit ihnen vorher schon hatte, zum Beispiel dieses, mache zum Beispiel mit ihnen Arztbesuche oder organisiere auch ihren Alltag, weil sie ja die Sprache so schlecht sprechen. Das hat sich ja auch intensiviert. Das kann man ja alles beim Drehen nicht raushalten. Das heißt, es wird alles gleichzeitig gemacht. Und als wir echt immer wieder kamen und das sich so gezogen hat, habe ich schon oft gedacht, wohin läuft das überhaupt? Also ich kann nicht mehr sagen, also ich habe erstmal manchmal auch diese Distanz gebraucht. Das heißt, zwischen den Drehs haben wir auch echt mal Pause gebraucht. Also ich auch eine räumliche Pause, also quasi zu sagen, ich gehe auch wieder hier nach Frankfurt oder Offenbach, um da wieder auch hingehen zu können. Also gab es oft Momente, aber ich glaube, mir hat das sehr geholfen, dass Tim dann auch mit der sprachlichen Hürde oft dann auch einen psychologischen Abstand haben konnte und sagen konnte, Hien, nein, das ist gut, was wir machen und wir machen da weiter. Also da haben wir uns als Paar auch beruflich und privat dann unterstützen können.
Und dann muss man natürlich auch sagen, dass dieser Film ohne Förderung entstanden ist. Ja? Also wir haben die Unterstützung der Filmakademie bekommen. Ja, das ist ein bisschen ganz wenig, also aber trotzdem toll, weil wir das Technik auch umsonst kommen. Aber dieser Film war so, wir haben damit nichts verdient. Wir haben das gemacht, dann bist du irgendwann in der Wohnung, du nimmst so ein persönliches Topic, wo du dann irgendwann merkst, in welche Richtung geht es. Und dann kannst du natürlich auch daran verzweifeln. Aber es ist genau dann wichtig, weiterzumachen, um damit auch die Filmlandschaft möglichst vielleicht auch zu ändern. Weil, warum werden viele Filme nicht gefördert wie dieser Dokumentarfilm? Weil er komplett auf Vietnamesisch ist. Und es eben oft die Frage ist, muss ein Film ganz in Deutsch sein? Jetzt müssen wir vielleicht auch eine Fassung untertiteln. Weißt du, also da sind viele Themen, die eben dich dann auch in dem Moment fragen lassen, okay, packe ich das und packen wir das nicht? Aber wir sind, glaube ich, jetzt sehr stolz und froh, dass wir es durchgezogen haben.
Ja, total. Hut ab. Also, dass ihr diese Zeit und dieses Herzblut investiert habt. Also, finde ich auch nochmal total wichtig, dass du das so stark machst, Tim. Also, auch nochmal zu sagen, es gab hier keine weitere Förderung. Ja, also, es gab die Unterstützung von der Filmakademie. Aber wir haben so an dieses Projekt geglaubt, auch einfach, weil es, korrigier mich gerne oder ergänz mich, dass es auch mehr Vielfalt gerade im Dokumentarfilmbereich gibt und man auch gerade diesen Film in seiner puristischen Art mit eben der Sprache und all dem, was dazu gehört, zeigt, weil das macht ja Dokumentarfilm auch aus. diese anderen Welten zeigen zu können, diesen Mikrokosmos.
Total. Und Dokumentarfilm muss auch zulassen, dass sich etwas entwickelt. Wenn wir sowas anschauen wie diesen Skandal mit Lovemobil, da ist ja was aus dem Druck, etwas abzuliefern, entstanden. Ja? Das war ja keine bewusst absichtlich, ich täusche jetzt, sondern die Dokumentaristin hat es dann nicht geschafft und wollte eine Deadline einhalten und so ist das passiert. Es ist ganz wichtig und das war auch unsere Chance sozusagen in dieser Situation zu sagen, wir haben jetzt keine Deadline von dem Sender, wir gehen nochmal ein Jahr weiter, wir suchen, was es ist und das ist ganz wichtig, dass sich der Dokumentarfilm und auch die Dokumentarfilmförderung in Deutschland diese Chance erhält. Man kann nicht im Vorfeld immer wissen, wohin es geht. Und es ist ganz wichtig, diese Leerstelle da zu lassen, um das zuzulassen, ja.
Aber vielleicht auch, wie wir zusammengearbeitet haben, ist ja auch doch ein bisschen besonders oder hat mich natürlich auch immer es gibt Zweifel immer, aber das Selbstverständnis auch zu sagen, nein, ich kann das machen, auch wenn ich nicht jetzt an der Filmakademie studiere oder sowas, sondern dass man da auch interdisziplinärer denkt und auch irgendwie über den Tellerrand heraus, sage ich mal, dass man durch so, sage ich mal, Allyship was viel Größeres schaffen kann, was man sonst vielleicht nicht zusammenbringen könnte. Mhm. Warum sollte ich jetzt als, ich sag mal, Kulturwissenschaftlerin nicht versuchen, einen Film zu machen oder auch zu fragen über meine Eltern, ist das irgendwie eine zu kleine Story, was ist es überhaupt, kann ich das? Und auch zu sagen, ich arbeite mit einem deutschen Regisseur zusammen, das sind ja alles Sachen, die erstmal überdacht werden müssen, ob das irgendwie gut ist oder nicht oder ob das funktioniert. Und ich finde oft, dass man sowas oft gar nicht ausprobiert, ja, oder immer dann nur Probleme sieht, anstelle zu sagen, aber das wäre doch vielleicht gewinnbringend oder das wäre doch bereichernd, also zu sagen, zusammenzuarbeiten und sich das aufzuteilen. Das musste ich auch erstmal lernen, dass man das so abgeben kann und sich halt so komplett vertrauen.
Stärker kollaborativ zusammenzuarbeiten oder auch eben interdisziplinär. Ich hänge noch immer an diesen 2,5 Jahren. Wie kamt ihr denn eigentlich zu dem Entschluss zu sagen, jetzt nach dieser Zeitspanne haben wir genug Material? Was war der Auslöser zu sagen, jetzt haben wir alles, was wir brauchen? Woher weiß man das?
Oh, das weiß man.
Also irgendwann haben die Protagonisten dann doch keine Lust mehr und man merkt, es neigt sich dem Ende und es war auch immer wieder, aber jetzt ist vorbei, oder? Jetzt ist vorbei und man merkt auch irgendwann, man kommt an die Grenze. Ja, also da muss man, glaube ich, ganz ehrlich sein. Irgendwann merkt man, okay, das haben wir jetzt schon in der Facette in einer anderen Szene, das ist jetzt redundant, weil es sich eigentlich wiederholt und natürlich haben wir auch eine Klammer, eine zeitliche. Die Geburt des Enkelkindes schließt ab, ob das Kind kommt, was wird in Deutschland passieren. Und ich glaube, das war so die Klammer, ja, dass man merkt, okay, dieses Enkelkind, das ist dann der Schlüssel und das Ende. Und dann hat sich das sozusagen daraus ergeben. Ja,
ja, ich würde auch sagen, dass auch genau die Mama hat dann aufgehört, den Deutschkurs zu machen.
Ja.
Dann genau sind die Großeltern geworden und damit auch für meinen Vater quasi. Natürlich, man kann nicht immer sagen, ob eine Entscheidung endgültig ist, aber dass sie jetzt erstmal doch in Deutschland verortet sind, das war für uns dann Drehschluss.
Also ich stelle mir gerade vor, wie man das kommuniziert oder eben bestmöglich organisiert. Wann habt ihr entschieden, dass ihr mit der Kamera deine Eltern besucht und wann nicht? Also hattet ihr die immer schon im Petto, damit man was mit aufnehmen kann? Habt ihr das mit denen klar besprochen? Übrigens, im Februar kommen wir wieder für 2 Tage. Wie habt ihr das entschieden?
Also ich bin ja eh so oft da, auch weil ich die so unterstütze auch, also mit Terminen. Und dann haben wir es versucht, immer auch so zu koppeln. Also wir haben natürlich auch versucht, die beiden nicht in ihrem, wie sagt man, in ihrer Struktur zu stören, dass man sagt, okay, wir kommen da und da, wenn das gerade passt. Oder als dann zum Beispiel meine Tante gestorben ist, dann bin ich natürlich nach Hause gefahren, um zu sagen, dass man halt einfach da ist, ja. Und dann habe ich natürlich mit Papa schon, also vor allem mit Papa, weil der total kameraaffin ist selbst und selber ja alles früher aufgenommen hat, habe ich gefragt, ob ich die Kamera mitnehmen soll.
Ja, also
und es war im Einverstand, also einfach, wir sprechen uns ab und ja.
Ja, es waren so die Ereignisse, die das dann auch hervorgerufen haben, dass wir sagen, okay, jetzt kommen wir. Und sonst haben wir es immer mal wieder probiert. Ja, und du musst dir auch vorstellen, manche Shots, wie zum Beispiel, wenn die da morgens in der Kirche sitzen, sowas entsteht ja nur, weil wir wissen, die stehen um 6 Uhr auf, also stehen wir um 5.45 Uhr auf, stellen die Kamera dahin und gehen weg, gehen wieder schlafen. Wir haben die Kamera eingestellt, dass sie ungefähr eine Stunde aufnimmt und mal gucken, was passiert. Also das ist auch so ein, also das muss man sich auch vorstellen, um diese Echtheit und Authentizität. Natürlich, irgendwann wird man so müde und irgendwann sehen die Kamera auch nicht mehr, aber das sind auch so Momente, diese Intimität, die der Morgen hat, dann auch zu erhalten. Mhm. Weil würden wir da sitzen mit der Kamera, wird das ja die Küchenszene ganz anders machen, als wenn da die Kamera einfach nur steht sozusagen und gar nicht beachtet wird.
Aber das ist auch so ein Move, ja, zu sagen, man lässt sie einfach normal aufstehen, man stört sie nicht. Und man hat irgendwann haben die wussten nicht, ob die Kamera läuft oder nicht. Das war dann auch irgendwann egal.
Und wir haben natürlich, wir wussten, aha, wenn die aufstehen, setzen sie sich ungefähr so hin. Dann haben wir antizipiert, ich habe die Kamera hingestellt in der Hoffnung, sie setzen sich genauso hin, wie ich es erwarte, dass es passieren wird. Deswegen haben wir ja auch, und das musst du ja so machen, weil wenn du den Film ja siehst, diese Einstellungen sind ja alle sehr tableauhaft. Und klar, die Kamera bewegt sich nicht. Also musste ich immer, habe ich gesehen, wie die sich arrangieren. Und dann habe ich gesagt, okay, das wäre jetzt ein Shot und jetzt schauen wir mal in der Hoffnung, dass sie sich genauso in den Shot reinbewegen werden, wie ich es beim letzten Mal gesehen habe.
Gab es noch so andere Kniffe oder Learnings, die ihr mitgenommen habt, wo ihr sagt, das würden wir beim nächsten, wenn es einen nächsten Dokumentarfilm gibt, das würde ich beim nächsten Dokumentarfilm wieder so machen, wie der Kniff mit, wir stellen morgens die Kamera aus und die Kamera war einfach schon so oft da, dass die gar nicht mehr beachten und das bringt diese Authentizität. Gab es noch solche Kniffe?
Ein Kniff war zum Beispiel, dass es gerade in Auseinandersetzungen zwischen Hiens Eltern manchmal gar nicht so schlecht war, wenn Hien den Raum verlassen hat.
Ja, das stimmt. Ich habe ihn verlassen, aber manchmal habe ich es einfach nicht ausgehalten, deswegen bin ich dann raus. Ja. Das hat geholfen.
Ja, damit, weil ich sozusagen die Sprache gar nicht spreche und auch gar nicht betroffen bin und mich der Streit ja sozusagen auch nicht emotional betrifft, so wie Hien vielleicht. Und es gab so Abende, wo die sich gestritten haben dann und ich saß einfach und ich so, okay, jetzt habe ich eine Minute den Vater gefilmt, keine Ahnung, was hier passiert. Ich schwenke mal rüber in der Hoffnung, dass da was passiert, weil ich konnte ja dem Gesprächssinn gar nicht folgen. Also ich war total wie eine Fliege, wortwörtlich, weil ich die ja nicht verstanden habe. Und also das war auf jeden Fall ein Trick. Und sonst, manchmal muss man auch, das finde ich bei Direct Cinema, man unterhält sich im Leben ja nicht so oft, wenn alle Themen klar sind. Manchmal ist es ganz gut zu sagen, okay, jetzt setzt euch hin und ihr habt einen Konflikt, jetzt redet miteinander. Gar nichts ist unbedingt zu sagen, was, weil all diese Beeinflussungen oft eigentlich backfiren, aber so eine Konfrontation herzustellen, indem man sagt, okay, sprecht bitte miteinander. Und dann das, was sie sagen, anzuhören und wieder daraus zu antizipieren, okay, darum könnte es weitergehen. Ach, darum geht's eigentlich und sowas.
Ich habe gleich nicht direkt einen Trick, aber was man auf jeden Fall auch mit einberechnen sollte, Zeit nämlich. Also, oder wenn meine Eltern eben putzen gehen, dann sind wir auch manchmal putzen gegangen. Also so ein Drehtag, auch wenn wir natürlich den Alltag antizipieren, es kann anstrengend sein. Natürlich ist es anstrengend. Mhm. Und das, also abends haben wir dann oft gesagt, na gut, dann übernehmen wir die Schicht. Mhm. Ist ja ganz selbstverständlich. Und die können auch mal entspannen. Also auch wirklich körperliche Arbeit auch wirklich dann abnehmen. Das muss auch unbedingt drin sein.
Ja.
Das ist natürlich total wertvoll, wenn ihr da so nah, also klar, die eigene Familie so nah dran seid, aber auch sagt, es gibt hier ein Geben und Nehmen, weil wir nicht einfach nur das professionelle Filmteam von außen sind, die jetzt hier mal reinschneien für ein paar Mal, sondern tatsächlich da auch zu gucken, wie kann man die besten Bedingungen auch hier für die Protagonistinnen schaffen und gleichzeitig auch diesen Raum, den du dir beispielsweise hierhin geholt hast, wenn es eben Konflikte gab, also da auch ganz klar, so höre ich das bei euch raus, zu kommunizieren, okay, wenn es bestimmte Streitigkeiten gibt, weiß Tim Bescheid, dass du den Raum verlässt, um dir Luft zu holen und einfach auch dann wieder besser daran arbeiten zu können oder das auch so voneinander zu trennen, höre ich, dass man nicht zu sehr in diesen privaten Raum reinfällt, sondern sich da auch so einen sicheren Platz schafft oder einen sicheren Raum, so verstehe ich das.
Genau.
Und das kommuniziert ja auch, dass man empathisch und freundschaftlich hier ist und nicht das ausstellt und ausbeutet, sondern dass wir alle gemeinsam an etwas arbeiten mit humanistischen Idealen und über den Film hinaus Freunde sind und Familie und uns unterstützen.
Ja, ganz Essenz, wichtige Haltung, ja.
Ja, die Essenz ist wirklich so jetzt gewesen, dass Tim total Familienmitglied geworden ist oder vielleicht eben in diesen Diskussionen oder wenn es mal ein bisschen zu Streitigkeiten kam, war er quasi mit der Kamera sogar, das wollten die auch so ausführen, ja? Vielleicht auch zu sagen, da ist eine Person von außen da, die das auch fairer betrachten kann. Das dazu führt, dass man also noch mehr spricht. Also bei meinem Vater habe ich das gemerkt, nachdem ich das dann übersetzt habe, dass er oft die Präsenz der Kamera sogar sehr gut fand und gesagt hat, ich sage das jetzt alles, was ich schon immer sagen wollte, so als wie so ein Zeuge.
Ja.
Das klingt fast so, als hätte dieses Projekt wie so eine therapeutische Wirkkraft gehabt für euch innerhalb der Familie.
Ja, ich glaube für alle. Für mich als Bedürfnis, das auch immer festzuhalten und jetzt auch als wirklich als Dokumentarfilm war das natürlich so die Kirsche auf der Torte zu sagen, okay, vielleicht ist es diesmal gelungen, ja.
Ich glaube auch, dass eigentlich jeder Film an sich therapeutisch ist in einer gewissen Form oder die guten Filme. Das wäre meine Haltung, das zu erwarten, weil auch für dich als Zuschauerin, wenn du da hingehst in den Film und sagst, okay, hier gucke ich was und auf einmal mit dir konfrontiert wirst und mit Themen, die du vielleicht am Anfang gar nicht sozusagen so sehr gesehen hast, dass sie in dem Thema stecken, ist Film eigentlich wie eine unangemeldete Gruppentherapie. Und das, glaube ich, gutes Kino macht das aus, wenn es sowohl für die Menschen, die es tun, als auch für den Mensch, also den Zuschauer, zu einer Therapieform wird.
Gab es, also stimme ich dir total zu, dass jeder Film auch diesen Anspruch haben sollte, das zu schaffen oder diese Wirkkraft zu evozieren. Gab es für euch Dinge, die ihr aus der Zeit mitgenommen habt, wo ihr sagt, das müssen wir beim nächsten Mal vermeiden, vielleicht auch wirklich Stolpersteine, die ihr entweder während des Prozesses auch noch aushebeln konntet oder Sachen, wo ihr sagt, das war Mist.
Ich glaube, was noch geholfen hätte, ist wirklich, sich für einen bestimmten Zeitraum nur wirklich auf dieses Projekt zu konzentrieren. Dieses immer wieder hingehen war natürlich auch toll. Also das ist natürlich der längere Zeitraum, begreift den Film auch nochmal in einer sehr, also das ist noch eine sehr, also der Zeitraum, der dann wirklich aufgenommen wurde, ist natürlich auch gut für unseren Dokumentarfilm. Das ist halt dass mehrere Sachen passieren, mehrere Ereignisse. Aber ich glaube, dass einfach so zwischendrin mal hier und dort noch arbeiten, das hat jetzt bei mir, war das sehr, also zermürbend oft auch. Also das hätte ich jetzt anders gemacht.
Und ich, das, was ich auch schon einmal erwähnt habe, finde, ich glaube, aus der Perspektive des szenischen Films und Drehbuchschreiben und Inszenieren mit Schauspielern hatte ich oft den Wunsch, viel zu viel einzugreifen und etwas meiner Meinung oder meiner, was ich denke, worüber der Film sein sollte, in die Richtung zu bringen, was nie funktioniert hat und ich überhaupt erst mich auf dieses dokumentarische Arbeiten habe einlassen müssen. Und das, glaube ich, würde ich nicht wiederholen, einfach mehr den Menschen, der porträtiert wird, zu beobachten und dann herauszufinden, worum geht's ihm und das danach zu gestalten, ja, und nicht mit einer vorgefertigten Meinung. Also das ist auch die große Chance, dass man dann halt auch selber überrascht wird über das, was man sozusagen dort sieht.
Ich finde, das ist ja auch ein riesiges Maß an Disziplin einfach an den Tag legt. Also hier andere Sachen, die man eben noch drumherum hat, Tim, bei dir sicherlich auch, die man natürlich meistern muss, ob es jetzt der Nebenjob ist, ob es irgendwie das Studium ist, ob es noch andere Projekte sind, die man neben dem Studium irgendwie absolvieren muss. Und dann hat man diese Fülle von Material, um auch nochmal so auf die Postproduktion einzugehen, die ja dann auch nochmal seine Zeit gedauert hat, einmal aufgrund der Übersetzung natürlich und des Materials und der Fülle. Wie seid ihr in der Postproduktion damit umgegangen? Hattet ihr noch zusätzliche dramaturgische Beratung und wie sah die aus?
Die hatten wir nicht.
Doch, die hatten wir, die natürlich. Wir hatten Betreuer an der Filmakademie, den Thomas Lauterbach und die Martina Döcker, die uns alle immer mal wieder das drüber geschaut haben. und uns bedingt helfen konnten. Aber eigentlich waren wir damit viel auch alleingelassen. Ja, also ist aber auch dann normal, weil natürlich Jen, Tobi und ich da am meisten involviert sind, ne, und auch am meisten über das Material wissen. Manchmal auch am meisten sozusagen ich, der dann die Kamera ja auch geführt hat und sich sozusagen auch noch erinnern konnte, was ich gefilmt habe und was nicht sozusagen. Ja. Die Dramaturgie, und das ist, war einfach ein Learning by Doing und mit vielen Error.
Genau, also deswegen kam mir das so vor, als hätten wir die nicht. Natürlich hatten wir rein formal durch die Filmakademie Unterstützung auch, aber im Kern, weil es eben auch so eine persönliche Geschichte ist und die vielleicht jemand anderes auch an sich erstmal nicht versteht, wenn er einfach das Material sichtet, muss ich auch mal sagen, kann das nur zwischen uns und vielleicht noch mit Tobi gemacht werden.
Aber manchmal ist es halt so, jemand betreut dich, du zeigst ihm den Film dreimal, er sagt etwas und es bringt dich doch auf einen neuen Aspekt. Also auch, es ist ja gerade ganz gut, nicht nur den Prozess mit Leuten, die nur was davon zu verstehen zu haben, weil alles, was wir darin sehen können, sieht vielleicht der Zuschauer nicht. Deswegen ist es manchmal super gut, jemanden zu holen, der uns von außen betrachtet und Feedback, was kommt von dem, was wir eigentlich denken, an. Deswegen waren diese Momente trotzdem immer wieder gut, aber niemand erklärt dir, auch keine Filmschule, kein Lehrer oder Lehrerin wird dir erklären, wie ein guter Film funktioniert. Das kannst am Ende du nur selber finden für dich, was das für dich heißt. Und das ist eine lange Reise und die muss man bereit sein. Und das Einzige, was einen dabei am Leben halten kann, ist eine innere Haltung zu entwickeln. Weil eine innere Haltung ist das Einzige, was sich in den dunklen Momenten meiner Meinung nach am Leben hält und sagt, ich tue das ja, weil ich hier ein humanistisches Bild zeige und dieses Leben, das unsichtbar ist, anderen Menschen sichtbar machen möchte. Und egal wie dunkel es wird, egal wie schwer der Film ist, wenn du sowas hast, dann hält dich das auch am Leben. Und daran glaube ich fest, das ist etwas, was man einfach in der Studienzeit entwickeln muss, warum man das macht. Und wenn man da eine gute Antwort für sich hat, dann übersteht man das auch.
Diese Reise seid ihr angetreten und diese Haltung, so höre ich raus, habt ihr auch gerade im Duo euch erarbeitet und erhalten und euch da auch gegenseitig gestärkt im Prozess. Du hast vorhin schon anklingen lassen, Tim, dass der Film ja eben mit wenigen bis gar keinen Mitteln produziert wurde über diesen langen Zeitraum. Was passiert mit dem Film? Er ist fertig und man hat jetzt die Möglichkeit, ihn in die Welt rauszugeben. Wie seid ihr da rangegangen? Wie findet man Wege, den Film eben rauszuschicken an die Welt? Was waren eure Schritte?
Was vielleicht noch wichtig ist, wir haben im Team noch den Leopold Pape, unseren Produzenten, der auch gerne die Tonangel gehalten hat und auch super Familienmitglied wurde jetzt bei meinen Eltern. Als Team sind wir trotzdem gut aufgestellt und haben dann quasi auch fleißig eingereicht.
Genau, der Weg ging der klassische, ne? Erstmal Festivals und dann mal hoffen auf eine gute internationale Premiere. In dem Fall hatten wir Glück. Das wurde das Hot Dogs Documentary Film Festival, was ja eins der drei größten Dokumentarfilmfestivals der Welt ist. Und dann ist die Pandemie gekommen. Und wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten, weil dann Festivals abgesagt worden sind, weil fast programmiert waren, dann nicht, weil die ja reduziert wurden. Dann gab es natürlich immer wieder Enttäuschungen dadurch. Und dann hatten wir aber das Glück, dass jetzt 2021 mit dem Start des Max-Ulfurth-Preises sozusagen auch die, wir haben dann uns, das muss man auch sagen, wenn du so alleine sowas machst, haben wir uns sehr eingesetzt für die Pressearbeit und haben viel versucht, Leute zu kontaktieren, dass sie über unseren Film sprechen. Und dann haben auch viele Leute darauf reagiert. Und dann hat sich so total, haben wir gemerkt, dass sich die Energie so ist entstanden. Viele Leute auch über Instagram erreicht, haben einen Instagram-Channel gemacht, der super geholfen hat, wo wir Leute gehört haben, die sich extrem repräsentiert gefühlt haben durch den Film. Und dann haben wir das halt einfach aufgezogen. Und so ist der Film dann, nachdem er vielleicht in 2020 noch weniger performt hat, außer eben diese tolle Chance im Hot Dogs, dann ist er losgelaufen und dann wurde er immer, immer präsenter. Und ja, so ist es dann passiert. Und jetzt haben wir das große Glück, dass er Ende des Jahres dann noch im Fernsehen laufen wird. Das ist auch alles dann dadurch entstanden, dass Leute, die den Film mitbekommen haben und gesehen haben, ja, was für Reaktionen auch hervorruft.
Das ist ja schon total der große Preis, überhaupt auch jetzt die Aufmerksamkeit nach dieser langen Strecke, auch Durststrecke durch Corona etc. zu bekommen, dass ihr im Fernsehen lauft. Habt ihr da schon einen Termin, den ihr vielleicht uns mitteilen möchtet? Wo können wir euch wann sehen?
Also Anfang November soll es im SWR laufen und dann quasi nach der nach der TV-Ausstrahlung ist es in der ARD-Mediathek zu sehen.
Das Ganze setzen wir auch noch unter die Shownotes, damit wir die Zuhörer und Zuhörerinnen auf dem Laufenden halten, wann genau das im November stattfindet und ansonsten natürlich in der Mediathek verfügbar ist, zum unbedingt anschauen können. Jetzt habt ihr als Team total fest zusammengearbeitet, privat, beruflich. Ich höre raus, ihr habt sehr viele auch Kommunikationsstrukturen für euch geschaffen. Was tun wir wann, in welcher Situation, auch wenn es zum Beispiel ein bisschen schwierige Situationen gibt, wie eben wenn die Eltern sich streiten, dass ihr kleine Kniffe angewandt habt, die Eltern einfach nur mit der Kamera aufzunehmen, ohne dass sie wissen, dass sie läuft, um eine gewisse Authentizität zu schaffen. Was gibt es vielleicht noch für bestimmte Dinge, die ihr gerne unserem Publikum mitteilen wollt, die ihr als Team mitgenommen habt, wo ihr sagt, okay, wenn ihr vorhabt, ihr da draußen, einen Dokumentarfilm zu machen, das würde ich euch mit an die Hand geben als Empfehlung.
Was ich noch als Tipp vielleicht mitgeben kann, sind auch Bonding-Momente zu schaffen, die außerhalb des Drehs stattfinden. Wir haben zum Beispiel eine gemeinsame Berlin-Reise gemacht. Die waren zuvor noch nie in der deutschen Hauptstadt und haben das Dongseung Center besucht. Also vielleicht warst du da schon mal, Susanne, das ist ja auch ein Nein, unglaublicher Mikrokosmos, also wo nur Vietnamesen und Vietnamesinnen eigentlich diesen Markt dann führen, wo es Friseure gibt und Friseurinnen, also und Restaurants, die eigentlich wirklich nur rein vietnamesisch sind. Und genau, und das hat uns auch sehr motiviert, noch weiter zusammenzuarbeiten und zu sagen, wir haben tolle gemeinsame Momente, also sich diese Dreharbeit auch so als, als Abenteuer anzueignen. Das würde ich so als Tipp mitgeben.
Und ich würde nochmal sagen, dass man Mut haben soll und das Vertrauen, dass die eigenen Geschichten im eigenen Umfeld erzählenswert sind. Weil bevor man vorhat, diesen Dokumentarfilm sozusagen als Tipp zu machen, muss man ja erst überhaupt mal glauben, dass das ein Dokumentarfilmthema überhaupt ist. Und da ganz wichtig, dass das, was man erzählen kann, auch wenn es einem vielleicht manchmal banal oder zu nah erscheint, dass das, wenn man darüber still mal reflektiert, oft da die schönsten und wichtigsten Geschichten deiner Filmemacher in Karriere sein kann, in dem, was du vor deiner oder in deiner eigenen Wohnung oder vor deiner Haustür eben erlebst. Daran zu glauben, dass diese Geschichten erzählenswert sind und dass sie bereichern das Filmemachen und dass man das verfolgen darf und kann.
Und wenn man sich unsicher ist, sich noch jemanden mit dazu holen, damit man als Team gemeinsam dieses Abenteuer antreten kann. Das ist ein total schönes Schlusswort und ein total schöner Schlussgedanke, den ich gerne mit raussende an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Hien und Tim. Und meine letzte Frage an euch noch, was steht jetzt noch in den Startlöchern? Also wir wissen, in ganz klarer Nähe ist die Ausstrahlung eures Films im Fernsehen. Was ist sonst gerade bei euch noch präsent?
In nächster Zeit haben wir in München ein Screening im Kino. Und da werden wir mit meinen Eltern auch sogar zusammen zu sein, bei den Filmkunstwochen in München. Und sonst, also ich selbst arbeite weiterhin in der interkulturellen Filmbildung und auch als Kuratorin. Und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt.
Genau, und ich mache mit dem ZDF kleinen Fernsehspiel meinen ersten szenischen Lang- und Kinofilm und den drehen wir nächsten März und da sind wir total in der Vorproduktion, ja.
Also es ist ganz bald auch noch Neues von euch zu erwarten und ihr seid auch in spannenden Projekten mit drinne und eben auch in der Filmbildung, wie ich bei dir rausgehört habe, Hien. Ich drücke euch für alles, was kommt, die Daumen. Ich freue mich, euch hoffentlich bald irgendwann mal zu sehen in echt, vielleicht ja auch auf einem Filmfestival, und bedanke mich erstmal nochmal ganz herzlich, dass ihr da gewesen seid mit eurer Geschichte zu Mein Vietnam.
Wir bedanken uns auch herzlich.
Genau, danke, dass wir da sein dürfen.
Sehr gerne. Und euch da draußen wünsche ich einen schönen guten Morgen oder einen Nachmittag oder, falls ihr gerade dabei seid, ins Bett zu gehen, eine gute Nacht und hoffe, ihr habt einiges mit aus dieser Folge rausgezogen. Abonniert unseren Kanal bei Spotify oder auf verschiedenen anderen Podcast-Anbietern. Schaut auch mal bei Steady vorbei und lasst einen müden Euro da. Und ansonsten hören wir uns ganz bald. Macht's gut!